Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Bei der letzten Folge habe ich so ein bisschen gezickt mit der Begrüßung, weil da einige Leute meinten, dass wir immer selber, was wir da machen. Ist es aber nicht und deshalb...
Nee, können wir sonst kopieren.
Ja klar, das würden wir auch machen. Das würde ja Arbeit sparen. Ich begrüße alle, die uns zuhören, ob männlich oder weiblich und auch umgekehrt, weiblich oder männlich, und gebe jetzt dem Wolfgang Rudolf die Chance, das auch zu tun.
Ja, ich begrüße auch alle ganz lieb, die Zuhörerinnen und auch die Zuhörer. Nur die, die unsere Begrüßung dumm finden, die begrüße ich nicht, die brauchen sie gar nicht zu hören.
Ja, und dann begrüßen wir noch einen hier im Studio, unser geadelter Wolfgang HC.
Schmitz.
Und er wird uns auch was erzählen nachher.
Hallo.
Und zwar geht
über
es...
Cyberwar oder Cyberkrieg.
Ja, das klingt sehr spannend, auf jeden Fall. Und mit dem Boot ist auch Peter Welchering, den werden wir in Stuttgart erreichen.
Ja, da haben wir natürlich auch ein ganz, ganz heißes Thema dafür, ja. Denn offensichtlich wurden ja in Spanien Kreditkartendaten
millionenfach
abgegriffen, sagt man. Andere sagen, da ist überhaupt nichts passiert, das ist nur ein Verdacht gewesen. Schaden in Wirklichkeit ist bisher wohl auch noch nicht entstanden oder verheimlichen uns das die Banken. Aber was dahinter steckt, das erzählt uns dann der Peter Welchering.
So, und dann gehen wir jetzt mal ganz schnell in das Kriegsgerassel, in den Cyberwar. Und was passiert denn da?
Ich habe es genannt Kalter Krieg 2.0. Aha. In Anlehnung an Web 2.0. Die Großmächte, die rüsten mal wieder auf. Mhm. Nicht, dass die Atombomben kaufen oder andere Waffen machen. Die kaufen sich Know-how vom Markt, Hacker-Know-how vom Markt. Die lassen Viren entwickeln, die lassen Trojaner entwickeln. Nicht solche, die in die Allgemeinheit rausgelassen werden, sondern die ganz spezialisiert sind auf die Infrastruktur ihrer Gegner im Prinzip. Also die Chinesen
für
entwickeln
Spionage
eben...
Spionage
ist eher für die Privatindustrie. Das wird auch gemacht, auch sehr professionell gemacht. Da ist ja vor einigen Jahren in Israel mal ein Fall aufgefallen, dass eine Firma ausspioniert wurde, ein Virus, der nie in der Öffentlichkeit aufgetreten ist. Der war auf einer Ausschreibung, den die Firma kriegte, auf einer CD mit drauf. Wenn man die reinkriegte, hat er das interne Firmennetz versaut und hat dann eben da kaufmännische Daten abgegriffen. Das ist zufällig in die Öffentlichkeit gekommen, ist aber heute bei den Geheimdiensten und bei den Profis gang und gäbe, so etwas zu machen. Die derzeitige Aufrüstungswelle, die läuft, geht dann sich eher auf die Infrastruktur der Gegner. Also, dass man versucht, die Telekommunikationsnetze, die Stromnetze, die Wasserversorgung oder die Finanzsysteme außer Tritt zu bringen. Denn die hängen auch alle heute im Internet drin, sind also extern erreichbar. Und wenn man einen Virus hat, der durch jeden Virenscanner durchkommt und durch Firewalls durchkommt, also sehr, sehr intelligent programmiert ist, dann hat man auch Einfluss auf die Systeme.
Das heißt also, ich könnte zum Beispiel sagen, wenn mir die Engländer nicht gefallen, dann schalte ich denen den Strom und das Wasser ab. Ja. Und dann werden wir mal sehen, was passiert.
Es besteht ja der Verdacht, dass bei einem Stromausfall in den USA das auf fremde Ursachen zurückzuführen war, um das mal ganz neutral zu formulieren. Wobei, das ist immer abgestritten worden. Die haben gesagt, uns ist ein Rechner hochgegangen und deswegen ist der halbe Kontinent war plötzlich ohne Strom. Andere sagen, gerüchteweise, das war ein Angriff von außen, hat einer das einfach mal probiert, ob es geht. Mhm. Was wirklich war, das wird man nie erfahren, denn die Geheimdienste und Regierung halten mit sowas natürlich hinterm Berg.
Das würde mich auch mal so interessieren, wie das geht.
Ja.
So
irgendwie. Was ist denn wirklich machbar?
Machbar ist leider alles. Immer dann, wenn ich an einen Rechner rankomme von außen, kann ich ihn auch lahmlegen. Wir haben ja in der Fernsehsendung gezeigt, wie einfach es ist, einen Rechner zu übernehmen, mit ganz primitiven Methoden, die wir da hatten. Zu Recht wurde im Forum ja gesagt, da war ja nicht geschützt, der Rechner oder sowas. Wir haben auch nur ganz primitive, öffentlich zugängliche Mittel dafür genommen. Die speziell entwickelten Sachen, die sind natürlich wesentlich ausgereifter. Die Profis, die da sitzen, kennen die Firewalls, die auf der anderen Seite eingesetzt werden. Die kennen die Browser, die kennen die Betriebssysteme, die kennen die Software. Ich habe vor ein paar Jahren mal Gespräch mit einem Black-Hat-Hacker gehabt, also einem, der professionell auch sowas als Dienstleistung macht. Der sagt, ich brauche ungefähr 2 Tage, um eine Firma zu knacken. Mhm. Ohne da reinzugehen. Also nur von außen, um an eine Firma ranzukommen. Da gehört immer ein bisschen Social Engineering zu. Also irgendeinen muss man dann kennen, der mal ein bisschen was sagt. Und dann ist man drin. Die Regierung, die Geheimdienste haben Zugriff auf so Daten. Also können die auch die Waffen, Anführungszeichen, die virtuellen Waffen dafür entwickeln. Im Sommer war zum Beispiel im Sommer 2008 dieser Kaukasus-Konflikt.
Ja.
Also im Erstgebiet. Da hat man versucht, gegenseitig sich die Infrastruktur lahmzulegen, was ja teilweise dann auch gelungen ist. Gerade der Kaukasus hat sehr drunter gelitten. Das war ein Cyberwar, den wir nicht gesehen haben, aber das waren die Auswirkungen eines Cyberwars. In Korea zum Beispiel, in Nordkorea, gibt es eine Universität, die Hacker ausbildet. Da wird ganz professionell Ausbildung betrieben, um Waffen für einen virtuellen Krieg zu entwickeln.
Wie viele Semester?
Das weiß ich nicht. Wolltest du dich da einschreiben?
Ja. Da gibt es ja auch Gerüchte, dass Nordkorea versucht haben soll, in den USA die Regierungsseiten anzugreifen. Was ist denn da?
Das war eine Denial-of-Service-Attack, die gelaufen ist, die wahrscheinlich von Nordkorea oder von China ausging. Nordkorea ist wahrscheinlicher wegen des Verhaltens. Bei China könnte es sein, dass irgendeiner einfach durchgedreht hat. Da hat man versucht, die Regierungsseiten einfach durch kaputte IP-Pakete zu legen. An sich eine ganz primitive Form des Angriffs. Sowas macht man heute, wenn man Firmen lahmlegen will, über Botnetze, etwas geschickter als die es gemacht haben. Deswegen, das war ein Versuch, einfach mal sowas zu machen.
Was war die Auswirkung davon?
Die Regierungsseite war kurzzeitig nicht zu erreichen und dann haben sie aber die IP-Adressen ausgefiltert und dann ging es wieder. Die wurden also direkt dann vorne weg, die Pakete weggeschmissen, die von der Adresse kamen und damit war dann der Angriff, lief der ins Leere rein.
Neben der Cyberkriegsführung gibt es ja auch noch Cyberspionage. Wo ist denn da der Unterschied dazwischen?
Also Kriegsführung geht eindeutig darauf hinaus, Schaden zuzufügen. Stromnetz abschalten, Telekommunikation, Finanzsystem durcheinander bringen. Wenn ich spioniere, will ich den anderen ja nicht direkt schädigen, ich will sie nicht wissen lassen, sondern das ist der Versuch, Daten abzugreifen. Das ist mal sowas, wie es damals in Israel war. Man bringt ein Virus, einen Trojaner in die Firma rein, irgendwie, und versucht dann, die Informationen, die auf den Servern liegen, abzugreifen und dann eben übers Internet meist zu versenden, dass man die selber kommt. Da kommt dann eben an Preistabellen, an Angebotsdaten. Wenn man zum Beispiel in einer Konkurrenzsituation mit einer Firma ist, man gibt Angebote ab und man weiß, was der angibt, zu welchem Preis, das ist natürlich ein Riesenvorteil. Da kann ich sagen, okay, das lohnt sich für mich, noch ein bisschen tiefer zu gehen, um den Auftrag zu kriegen. Und der andere fliegt raus. Das war ja damals, da gibt's ja das Gerücht, dass Siemens hat einen Bahnauftrag verloren, dass in dem Fall Frankreich die Daten abgegriffen hat und hat dann ein Gegenangebot gemacht, das etwas günstiger war und deswegen ging dann der Auftrag an eine andere Firma.
Da gibt es ja für mich sehr ernstzunehmende Hinweise darauf, dass solche Angriffe auch offiziell von Regierungsseite gefördert und unterstützt werden, um die eigene Wirtschaft zu schützen und den Vorteil zu bringen.
Ja. Das ist bekannt von den USA, das wird nicht mal richtig abgestritten. Das ist bekannt von Frankreich, die äußern sich nur halbherzig dazu. Unsere sagen, angeblich tun sie es nicht. Wer es glaubt, wird selig.
Wer es nicht glaubt, kommt auch dorthin.
Ja, genau.
Wurde da nicht schon mal was entdeckt, was von China stammen sollte, in unseren Berliner Nachrichten?
Ja, das war vor einiger Zeit. Das war auch eine Spionagesache, die da lief. Sicher machen die Geheimdienste das. Also wenn ich so Sachen lese, wundere ich mich nicht mehr darüber. Es ist einfach so. Und wenn die Waffen da sind oder die Möglichkeiten da sind, werden die auch ausgenutzt. Das haben wir auch bei den Waffen in der realen Welt gesehen, was machbar ist. Ob es vernünftig ist oder nicht, das ist vollkommen egal. Wenn es machbar ist, wird es gemacht. Und wenn sich irgendeine Regierung einen kurzfristigen Vorteil davon verspricht, dann werden die es auch einsetzen.
Jetzt frage ich mich, was bitteschön muss ich denn jetzt denken? Wenn ich so etwas tun würde, würde ich bestraft dafür.
Ja.
Wenn eine Regierung das tut, dann wird sie nicht bestraft, dann ist das einfach so. Muss ich jetzt denken, die Regierungen, auch die westlichen, sind moralisch derart verkommen, dass sie für mich auch gar keine Vorbildfunktion mehr haben kann? Ist das vielleicht auch bedingt, dass der Werteverlust in der Gesellschaft in den letzten Jahren doch ständig zugenommen hat, dass man sagt, na, die anderen machen sie auch, die Regierung, die Offiziellen, alle machen jede Schweinerei und warum ich denn nicht, wenn die es dürfen?
Die Regierungen machen schon immer Spionage, seit der Antike schon wird Spionage betrieben, da werden also dann menschliche Spionen losgeschickt, das gibt's schon immer. Jetzt werden eben elektrische Spionen losgeschickt. Es ist immer schon Krieg geführt worden. Es sind Waffen entwickelt worden. Wir sind jetzt in einem Stadium, dass neue Arten von Waffen entwickelt werden, die eben nicht physikalisch bedingt sind, die eben virtuell bedingt sind. Von daher ist dieser moralische Anspruch an die Regierung an sich noch nie gegeben gewesen. Dein hoher moralischer Anspruch. Und eine Regierung kann zwar verdammt...
Der ist nicht hoch, der ist normal.
Hat sich in den Geheimdiensten auch das Personal geändert? Früher waren das ja alles so Leute mit so dunklen Mänteln und so, und die konnten dann so Schnipsel auseinanderschneiden und wieder zusammenlegen. Sind das heute alles IT-Spezialisten, die da in den Geheimdiensten mitmachen?
Die haben ihre eigenen Spezialisten, die gehen sehr früh an die Universitäten ran, suchen sich die sogenannten High Potentials, also sehr begabte Leute, und versuchen die zu verpflichten. Mhm. Die andere Quelle sind natürlich ganz einfach die Hacker-Szene. Die kann man sich sehr einfach bedienen, und Regierungen haben es da sehr einfach, indem die die Leute unter Druck setzen. Also wenn ein Hackerangriff auffällt und der wird entdeckt, dann kann man strafrechtlich verfolgen, oder man setzt eben die Geheimdienste auf und sagt, wenn du jetzt nicht für uns arbeitest, dann gehst du eben in den hinten Knast.
Oder die anderen bringen dich um die Ecke, das haben wir ja auch schon.
Ist auch schon passiert. Hat noch keiner einen unsittlichen anderen an dich gestellt, denn du bist ja auch so mit Rechenzentren und so, gehst du ja recht locker um. Kennst dich da aus.
Ich gehe nicht locker damit um. Ich bin mit den Sachen, die das betreffen, immer sehr vorsichtig, auch mit Informationen. Aber an mich ist auch noch keiner herangetreten. Ich hoffe auch, das wird nie passieren.
Mhm. Tja, Heinz.
Ja, das
Cyberkrieg, Cyberwar.
Kalter Krieg 2.0.
Kalter Krieg 2.0. So wie sich das anhört, wird sich das ja nun nicht morgen plötzlich nicht mehr ergeben, sondern das wird ja immer weiterentwickelt. Ja. Wo geht es denn hin? Was wird denn irgendwann, sagen wir mal, in 5 Jahren oder in 10 Jahren sein? Wird denn jede Regierung überall auf alle Rechner zugreifen können? Würden die Technologien da sein? Oder kann man sich irgendwie dann als Firma dagegen wehren und sagen, jetzt setzen wir da irgendeinen, der guckt sich die Leitung an oder sowas?
Also mit den derzeitigen technischen Möglichkeiten, die sind alle nicht fehlerfrei, und was nicht fehlerfrei ist, kann auch kompromittiert werden. Ob wir jemals fehlerfreie Systeme kriegen werden, wage ich persönlich zu bezweifeln. Man ist angreifbar, sei es von einer Regierung oder von einer anderen Firma oder von einer Hackergruppe, und man muss die Gefahr im Auge behalten. Man muss es monitoren, das muss man auch durch Personen machen, und man muss eben seine Sicherheitssachen, wenn sie verfügbar sind, wenn sie abgedatet werden können, muss man updaten. Das ist genauso wie zu Hause. Ein Keylogger ist schnell installiert, wenn ich unvorsichtig bin, wenn ich nicht die neuesten Patches einspiele, wenn ich keine Sicherheitssoftware drauf habe. Genau das gilt auch für Infrastrukturmaßnahmen. Die müssen versucht, sicher zu sein. Und wenn ich gerade in den USA sehe, wie teilweise die in der Industrie die Rechneranlagen sind, in der Infrastruktur die Rechneranlagen sind, die total veraltet sind, die kaum Sicherheitsmechanismen drauf haben, die sind natürlich besonders gefährdet. Und dann fällt irgendwann mal eben der Kontinent aus. Da kann man ups sagen, und dann können die auch noch so viel mit ihren anderen Spionagesachen, die sie machen wollen, die haben dann einfach keinen Strom mehr.
Gut, ups war keine Werbung, aber das war für uns, das war dazu, dass wir uns bei dir bedanken.
Ja. Gern geschehen. Aber ich kenne eine Lösung, wie wir sichere Computer einsetzen können.
Papiercomputer.
Ja, den Know-how-Papiercomputer.
Den gab's mal, ja.
Aus dem Computerclub. Wer da Spionage betreiben will mit und andere Computer abhören will, der hat's schwer.
Ein Fotokopierer.
Zum Beispiel.
Wolfgang Back.
Yes.
Warst du dieses Jahr in Spanien?
Nein.
Warum nicht?
Och, ich bin ja Rentner und habe so viel zu tun, dass ich mir das nicht mehr leisten kann.
Hast aber Glück gehabt, weißt du das?
Ja, wegen der
Kreditkartengeschichte da. Also, hast du eigentlich Kreditkarten?
Also ich bin ja ganz, ganz spät zu einer Kreditkarte gekommen. Zu einer Kreditkarte. Bei der hatte ich ja auch schon ein bisschen was erzählt, was ich da für Schwierigkeiten hatte. Da hat man mich so eingestellt, dass das, was ich davon gekauft habe, immer nur mit 10% getilgt wird. Ich wäre also ein Leben lang, hätte ich an der Kreditkarte, hätte ich da abbezahlt.
Ich weiß, ich musste dich früher, wenn wir irgendwo unterwegs waren vom WDR aus, so in Holland oder so, da musste ich für dich bürgen, weil du keine Kreditkarte hast. Im Hotel hieß es dann, nö, sie können bei uns nicht übernachten. Wir haben zwar gebucht, geht nicht. Da musste ich hier meine Karte nehmen.
Ja. Weißt du warum?
Nee.
Spanien war das Stichwort.
Ach jo, vor 20 Jahren in Holland war das Stichwort Spanien.
Da wusste ich das schon.
Ach, da wusstest du das schon. Präkognition ist eine deiner ausgeprägtesten Eigenschaften.
Ja, genau.
Sehr Peter Welchering, wir haben hier einen präkognitiven Wolfgang Back, und von dir wollten wir aber Fakten wissen zu dem, was da wirklich in Spanien vorgefallen ist.
Naja, aber dann weiß ja Wolfgang schon alles.
Ja. Ja, da ist wahrscheinlich gar nichts dran. Oder?
Ja, doch, ist was dran, ist was dran. Die Karten werden ja umgetauscht und zwar bisher schon einige 10.000. Wobei man noch nicht genau weiß, ob sich jetzt wirklich Schadensfälle ereignet haben, weil sowohl die Kreditkartengesellschaften als auch die Banken, die dahinter stehen, sagen, nee, wir machen das nur aus Vorsicht. Aber, dass sie jetzt einfach nur so machen und es ist nichts passiert, das steht auch, naja, so mal dahin. Ne?
Das kostet ja Millionen.
Was wir wissen ist
teuer.
Ja, so das ist teuer. Also was wir wissen ist, bei einem Dienstleister, bei einem sogenannten Abwickler, da ist in Spanien ein Datenphishing erfolgt. Das heißt, da wurde auf Bestände zugegriffen, da wurden Kreditkarteninformationen geklaut. Inzwischen hat man sogar einige dieser Kreditkarteninformationen in verschiedenen Dropzones wiedergefunden. Das sind diese Internetsammelstellen, zu denen solche erbeuteten Kreditkarteninformationen ja in der Regel geschickt werden. Und von da aus werden sie dann ja häufig weiter über regelrechte Webauktionen verkauft. So auch in diesem Fall. So, dass es auch immer ein paar Wochen dauert, bevor dann wirklich diese Schadensfälle auftauchen. Ja, und in Spanien scheint wohl dahinter zu stecken, dass tatsächlich einfach bei einem Dienstleister, der diese Kreditkartenabrechnungen vornimmt, eben der Server an irgendeiner Stelle undicht war.
Wie muss ich mir denn das vorstellen? Da ist also irgendein Böser, der bei dem Dienstleister Zugang zu dem Server hat, also im inneren Kreis ist, der geht an den Server und zieht dann einfach eine Kopie auf USB-Stick oder DVD oder irgend so etwas. Oder wie wird's anders gemacht?
Nee, es gibt eine Menge Möglichkeiten, das zu tun. Also das wäre eine, wobei nicht klar ist, ob das wirklich so gemacht wurde. Es gibt eine zweite Möglichkeit, da ist es dann ein bisschen komplizierter. Von außen wird durch einen Server gehackt. Das heißt, die Firewalls, die Sicherheitsprogramme, die darauf laufen, die werden eben einfach ausgetrickst und überlistet. Es gibt eine zweite Möglichkeit, von außen wird so ein Server dann einfach gehackt. Das heißt, die Firewalls, die Sicherheitssoftware, die wird einfach überlistet und dann werden tatsächlich Daten da heruntergezogen. Es gibt die dritte Möglichkeit. In der Regel werden ja Kreditkarteninformationen von den abrechnenden Stellen, die es eingegeben haben in ihre Systeme, über eigentliche abgesicherte, über besonders gehärtete Leitungen zu diesen Abwickelzentren geschickt. Und auch da kommt es öfter zu Attacken, wie etwa Man in the Middle. Ein Rechner wird einfach in die Mitte da reingehängt und greift diese Daten ab. Oder einige dieser Daten werden schlicht von Knotenrechnern abgegriffen und dann weiterhin verwendet. Und dann werden damit regelrecht, ja, werden damit Konten abgeräumt, werden damit irgendwelche Sachen bestellt. Es gibt inzwischen sogenannte Einkaufskooperativen. Beispielsweise, die erbeuten zunächst mal Kreditkarteninformationen. Mit diesen Kreditkarteninformationen bestellen die Waschmaschinen, Unterhaltungselektronik, Videorekorder und lassen das an eine Deckadresse liefern. Nach 2, 3, 4 Wochen ist diese Deckadresse ausgeräumt und die ganze Unterhaltungselektronik, das was da gekauft wurde, ist dann eben in irgendein Drittland verschafft worden.
Wer trägt denn den Schaden, wenn dann zum Beispiel ohne mein Wissen die Daten meiner Kreditkarte verwendet wurden, um etwas zu kaufen und sich liefern zu lassen, dann wird mein Konto belastet. Was mache ich dann?
Im Augenblick sah es noch so aus oder sieht es auch noch so aus, dass man sich dann an seine Bank wendet und die haben das bisher sehr großzügig reguliert. Das heißt, die haben in der Regel die meisten, wenn nicht sogar alle Schäden übernommen. Wenn das aber weiterhin um sich greift, dann steht das, glaube ich, sehr in Frage. Die rechtliche Situation, die ist ja neu seit Oktober. Die rechtliche Situation sieht vor, dass alle Banken und eben entsprechende andere Kreditinstitute in ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen hineinschreiben können. Wann immer so ein Schade passiert, wirst du, auch wenn du vollkommen unschuldig daran bist, etwa weil Serverdaten gestohlen wurden, dann wirst du mit 100 bis 150 Euro zur Kasse gebeten. Die musst du dann auf alle Fälle zahlen und ansonsten gibt es einige Gerichtsverfahren in Deutschland, da wird gerade geklärt, war das noch fahrlässig oder war jemand nur unvorsichtig oder inwieweit kann dem Fahrlässigkeit nachgewiesen werden im Umgang mit seinen Kreditkarteninformationen? Also hat er dann eben für diesen Schaden, der entstanden ist, in voller Höhe oder anteilig eben mit aufzukommen. Eine Frage beispielsweise, die ich im Augenblick sehr spannend finde, wenn ich meine Kreditkarte aus der Hand gebe und der Magnetstreifen, auf dem ja diese Daten stehen, der wird kopiert, habe ich dann fahrlässig gehandelt oder nicht? Das ist offensichtlich rechtlich etwas umstritten.
Auf der anderen Seite steht man sich aber mit dieser Regelung, auch wenn sie zu unserem Nachteil ist, immer noch besser, als hätte man eine Bankkarte. Denn da muss man ja dann wirklich nachweisen, irrsinnigerweise, dass man die Nummer, die Geheimnummer, die PIN und die Karte getrennt aufgehoben hat und niemals rausgegeben hat und so weiter und so weiter. Sonst haftet man für den gesamten Schaden, wenn man das nicht beweisen kann. Also da steht man sich immer noch besser mit der Kreditkarte.
Ja, also im Augenblick steht man sich besser noch, weil einfach sozusagen die Übung so aussieht, dass die Banken und Kreditkartengesellschaften sagen, okay, wir regeln das aus Kulanzgründen. Wenn die das mal nicht mehr machen, dann steht man vor einer ähnlichen Beweislast wie jetzt bei der EC-Karte. Hinzu kommt, bei der Kreditkarte haben wir es mit einem System zu tun, das technisch einfach nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist. Und zwar sowohl auf der Seite der Server, so viele Einbrüche, wie dort in den vergangenen Monaten stattgefunden haben, so viele Kartendaten, die gestohlen wurden und in diesen Dropdowns wieder auftauchten, das ist enorm. Auf der anderen Seite aber auch das Kartensystem selbst. Mit einem Magnetstreifen hier zu arbeiten, halte ich eigentlich für unglaublich leichtsinnig. Da müsste zumindest ein Chip her, auch der kann immer noch ausgelesen werden, da müsste zumindest aber auch eine Signaturfunktion her, mit der das Ganze abgesichert wird.
Wir haben schon 1983 in Sendungen schon gezeigt, dass dieser Magnetstreifen eigentlich schon damals, im Jahre 1983, schon abgeschafft gehörte. Denn es wurde ja immer einfacher, so ein Ding auszulesen, zu manipulieren und dann damit auch Geld abzuheben. Das sind jetzt ja von 80, sind 20, sind 30 Jahre her. Und immer noch baut man auf diesen Magnetstreifen. Und das müsste, eigentlich ist das die Fahrlässigkeit. Die Fahrlässigkeit bei der Bank, ein solches System noch anzubieten.
Ja, aber die Gerichte, die akzeptieren das ja einfach nicht. Die Gerichte entscheiden für mich vollkommen weltfremd und verbraucherunfreundlich. Aber naja, was können wir tun? Können wir von unserer Seite aus irgendetwas tun, um so etwas zu verhindern als Verbraucher? Außer, ich sag mal, die Kreditkarten zurückzugeben?
Eben, die Bucksche Lösung, das ist eigentlich das Einzige, was man tun kann. Auf alles andere hat man keinen Einfluss. Und wenn man sich mal überlegt, allein im deutschen Einzelhandel werden mit Kreditkarten 130 Milliarden Euro umgesetzt im Jahr. 130 Milliarden, das ist unvorstellbar viel Geld. Wenn man tatsächlich mal in Rechnung stellt, dass hier von 1% dann kriminell erbeutet wird, dann haben wir es mit mächtig, mächtig viel Geld zu tun.
Würde mir reichen. Das 1%, meine ich.
Ja. Ja. Peter, ich denke, eine Lösung finden wir nicht, gibt es ja auch gar nicht, eine solche Lösung, denn solange wir keinen Einfluss als Verbraucher haben auf die Art und Weise, wie unsere Kreditkarten geschützt sind, wie die Server geschützt sind und dennoch dafür haften müssen, da stimmt etwas nicht im Staat Dänemark, aber nicht nur da, sondern auch in Deutschland. Wir sind ja mit die rückschrittlichsten. Weißt du eigentlich, wie das in anderen Ländern ist mit Magnetstreifen? Respektive Chips, da sind doch, wenn ich mich recht entsinne, deutlich mehr Chips auf den Karten als bei uns.
Da sind deutlich mehr Chips auf den Karten, allerdings hat man auch da die dumme Erfahrung gemacht, dass diese Chips häufig ausgelesen werden und dann diese Kreditkarteninformationen auch wieder missbräuchlich verwendet werden. Meine persönliche Überzeugung ist, der Chip bringt nur dann mehr Sicherheit, wenn er gekoppelt wird mit irgendeiner Art von Signaturfunktion. Und die Signaturfunktion, die ist nur auf ganz, ganz wenigen Karten derzeit implementiert.
Signatur wäre mal ein weiteres Thema, über das wir sprechen mussten, denn es wird ja nun dazu kommen, dass viele Dinge künftig nur noch mit Behörden im Zusammenhang, zum Beispiel Hartz IV, zum Beispiel Finanzamt, alles über ein Konto geht, alles über eine Signaturkarte. Und selbst wenn jemand bedürftig ist, müsste er dann immer noch mindestens 10 Euro für eine Signatur bezahlen, die dann für 3 Jahre gültig ist. Da gibt es also ganz merkwürdige Aspekte. Unser richtiges Geld, unser Bargeld, unser gesetzliches Zahlungsmittel wird zurückgedrängt, obwohl, wie wir hier sehen, es immer noch sicherer gewesen wäre als eine
Kreditkarte. Du darfst doch das richtige Geld den Polizisten gar nicht mehr geben, denn nimm das so deine mehr an, ne?
Ja, ich habe da vor 1,5 Jahren mal die Erfahrung gemacht, ich bin da im Bergischen Land ein bisschen zu schnell gefahren, Laserstrahl hat mich getroffen, die Polizisten haben mich rausgewunken, angehalten und waren alle sehr freundlich. Ich durfte auch durch dieses Lasergerät da durchschauen und habe mal geguckt, wie andere, wie schnell und so. Es ist alles ganz prima gelaufen, wir haben uns also nett unterhalten. Und war auch ein schöner Tag. Ja, und dann kam es dazu, ich glaube 25 Euro sollte ich bezahlen, habe das Portemonnaie aufgemacht und habe gesagt, nein, Bargeld nehmen wir nicht. Habe ich gesagt, Moment mal, wie Bargeld nehmen wir? Nein, haben Sie keine Kreditkarte? Ich sage, damit zahle ich nicht. Ja, aber wir dürfen kein Bargeld annehmen. Ich sage, das ist gesetzliches Zahlungsmittel. Nein, das dürfen wir nicht annehmen. Ich sage, wer macht denn so eine Scheiße? Ja, das ist vom Polizeipräsidenten bla bla und so. Und ich sage, und aus welchem Grund? Veruntreut ihr das als Polizisten oder was? Hat er gesagt, nein, wegen des Verwaltungsaufwandes. Da müssten dann zusätzlich Leute da sein für das Geld und so weiter.
Der Zähler, Geldzähler.
Dann haben sie mir eine Zahlkarte mitgegeben. Wir haben uns ganz freundlich verabschiedet. Dann habe ich es überwiesen, aber habe die Gebühr, die Überweisungsgebühr von dem Knöllchen abgezogen und habe auch draufgeschrieben, wegen Verweigerung der Annahme des gesetzlichen Zahlungsmittels. Ich habe nichts mehr davon gehört. Das ist so durchgegangen, obwohl ich von anderen Fällen im Internet weiß, wo dann die Behörde massiv geworden ist und teilweise sogar den Kuckuckskleber geschickt hat. Also es ist eine merkwürdige Welt, in der wir leben.
Tja, auf jeden Fall vielen Dank nach Stuttgart. Peter?
Ja, danke nach Köln. Tschüss.
Tschüss. Wolfgang, noch eine ganz kleine Sache hier. Sollen wir mal über den Smart hier reden, der so aussieht? Also zumindest sieht er aus wie ein Smart.
Eine kleine Sache meinst du wegen Smart, oder?
Ja, und die demnächst ja elektrisch werden soll.
Ja, auf zwei Wegen.
Auf also zwei einmal, Wegen, ja. Einmal bei Smart selbst.
Und einmal bei der RWTH.
Smart selbst will ja 2011, ich glaube, 1000 Autos elektrisch machen, in Berlin den großen Versuch fahren und dann schon 2010 oder 2011 schon verkaufen.
Ja, offiziell als.
Und soll ungefähr 20.000 Euro kosten. Mhm. Dann, heute kostet der billigste Smart 9.000 so und so viel Euro, weil ich mir gerade einen gekauft habe. Ja, und das, was wollen die Aachener damit machen? Die wollen ein Baukastensystem daraus machen.
Ja, im Grunde steht's ja da. Also man arbeitet eben daran und forscht daran. Man baut quasi um eine Batterie ein Auto herum.
Ja. So, und das Auto soll schätzungsweise 5.000 Euro kosten, ohne Batterie. Mhm. Und das ist der vierte Fuß wahrscheinlich daran. Die Batterie, die wird dann so 15.000, 10.000 mindestens kosten?
Das ist noch die Frage. Also da gibt es ganz, ganz viele Entwicklungen zurzeit. Da könnte man eine Stunde darüber erzählen. Es gibt einmal ein amerikanisches Unternehmen, welches zurzeit in Europa, wie sagt man dazu, eine Art Tankstelle aufbaut, Austauschstellen für Batterien. Wenn die Elektroautos kommen, dann sollen bestimmte Elektroautos einer bestimmten Marke, bestimmten Hersteller ohne Batterie gekauft werden. Die Batterie wird aber mitgeliefert und du bezahlst sie nicht. Du fährst dann an eine solche Austauschstelle, die sind vollautomatisiert auf so einer Art Bühne drauf und da kommt unten da so ein Wagen und der hakt die andere Batterie aus, schiebt eine andere vollgeladene rein. Das dauert nicht länger als ein normaler Tankvorgang und du bezahlst dann dafür so, als hättest du getankt. Und auch mit die Abnutzung der Batterie hast du also immer eine Batterie, die voll ist, wenn du an die nächste Säule fährst.
Aber stopp, du bezahlst nichts für die Batterie.
Ja.
Beim Gas ist es ja so, dass du zuerst einmal die Flasche kaufen musst und dann lässt du die füllen. Die Flasche gehört
und
dir.
Und dieses Modell, was da kommt, ist genau anders. Du zahlst andersrum, gar nichts.
Gar nichts. Aha, und was kostet so eine Ladung? Weiß man das schon?
Ja, man spricht wohl davon 100 Kilometer 4 Euro. Das ist im Moment so die Kalkulationsbasis. Mhm.
Hier ist ja nun, die Werte, die hier genannt werden bei der RWTH, sind noch ein bisschen schwach, muss ich sagen. Reichweite bei 60 bis 130 Kilometer und dann ein 30 kW Motor, der soll also Höchstgeschwindigkeit 120 Kilometer pro Stunde erreichen, kann man akzeptieren, aber 60 bis 130 Kilometer kann ich am Wochenende noch nicht mal irgendwo in die Eifel fahren.
Gut, ein Smart ist dann auch nicht unbestimmt ein Langstreckenauto. Das ist ja mehr für den regionalen Verkehr bestimmt. Obwohl, ich gebe dir recht, ich möchte mit einem Auto auch mindestens mal 250 Kilometer fahren können, bevor ich wieder tanken muss. Mhm. Alles andere ist dann wirklich ein massiver Rückschritt und eine Einschränkung in der Beweglichkeit.
Ja, reden wir noch ganz kurz über unsere 200. Sendung. Das ist ja nun wirklich nicht mehr lange. Am 28. Dezember wollen wir die ja ausstrahlen. Und das soll eine Jubiläumssendung natürlich werden. Und wenn wir es schaffen, machen wir sie 200 Minuten lang. Was immerhin, ich habe mal gerechnet.
Schaffen wir es, falls keiner von uns vorher umfällt.
Blatt Papier genommen und habe das mal ausgerechnet. Das sind 3 Stunden und 20 Minuten.
Du bist ja Mathematiker. Ja, muss ich jetzt Euler zu dir sagen, oder?
Höhere Mathematik. Mhm. Und das ist eine Menge Zeugs, ob das jeder durchhält, der davor sitzt. Aber er hat hier die Möglichkeit, das zu unterbrechen, was wir nicht haben dann, wenn wir so produzieren, und kann dann den zweiten Teil am nächsten Tag sich anhören.
Also Herr Back, wir zwei, wir brauchen eigentlich nur ein Mikrofon und dann sind wir durchaus in der Lage, da einen ganzen Tag ununterbrochen zu reden. Ja. Uns fällt immer genug ein. Ich denke nicht, dass es da zeitlich in irgendeiner Art Probleme gibt. Außerdem.
Aber es gibt außerdem auch einen Witz über mich zum Beispiel. Der wird mir boshafterweise immer erzählt.
Och.
Dieser Witz, der lautet, der Back, der, wenn der an der roten Ampel steht, dann fängt er an zu moderieren. Hat so ein bisschen was zu tun mit dem Mikrofon, von dem
weil, da eben weil er das Rotlicht sieht. Ja.
Ja, genau.
Aber da kann ich nicht drüber lachen, denn das ist kein Witz. Gut, ich denke, wir kommen so langsam zum Ende der Sendung. Wir haben eine ganze Menge Themen, Vorschläge von unseren Zuhörern, von den Leuten im Forum bekommen. Die haben uns geschrieben, wir haben die ja schon alle ausgewertet und sie stehen ja auch zur Abstimmung. Die mit den meisten Stimmen, die 5 Themen, die wollen wir auch umsetzen, wenn es irgendwie geht. Und es sind ganz interessante Sachen dabei. So, der Tenor ist eigentlich in der Hauptsache so ein bisschen Rückblick, Geschichte und sowas. Und na gut, also Sie sehen, ich werde hier massiv unterdrückt.
Daumen hoch.
Und immer EBIP. Zickzack.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.